Erstmal hallo alle zusammen, bevor ich anfange, so wie immer, kann man mich gut hören? Da hinten, alles gut? Okay, sehr gut. Bevor ich mit der Predigt anfange, möchte ich vielleicht nur ein paar Worte zum Krieg in der Ukraine sagen. Ich möchte jetzt nicht viel berichten, ich möchte nur... Als ich diesen Bericht gehört habe, habe ich gedacht, es gibt vielleicht Menschen, die denken, okay, jetzt hier sind die Gläubigen, die versuchen, den Krieg zu benutzen, um ihre Ideologie zu predigen. Aber die Sache ist, genau für solche Situationen ist unser Glaube da. Das heißt, unser Glaube, der ist dafür da, zu sehen, wo es Not gibt, wo es Bedürftige gibt. In den Segensversprechungen an das Volk Israel, in dem fünften Buch Mose, Deuteronomium, geht es darum, dass Gott das Volk segnen wird. Und dann irgendwann sagt er folgenden Satz, es wird immer Bedürftige und Arme unter euch geben. Und da stellt sich die Frage, wo ist hier dann der Segen? Warum kann Gott durch seinen Segen jetzt nicht so viel schaffen, dass es keine Bedürftige gibt, dass es keine Menschen gibt, die in Not sind? Und genau das macht unseren Allmächtigen aus, unseren Gott aus. Er möchte diejenigen, die ihn kennen, zu Barmherzigkeit, zu Nächstenliebe zwingen. Ja? Zwingen im Sinne, schau mal, da sind Menschen, die in Not sind. Und aktuell ist es so, es gibt Not, es gibt auch Hungersnot in unterschiedlichen Städten in der Ukraine, aber es gibt auch Not für Hoffnung. Das heißt, die Menschen kommen zum Gottesdienst, die viele hunderte Menschen, die zum Gottesdienst kommen, die suchen nach Hoffnung. Und wir wissen es, dass die Ideologie, egal welche, das nicht bringen kann. Und dafür ist der Glaube da, um die Hoffnung, die es in dem Auferstand gibt, den Menschen weiterzutragen. Deswegen denke ich, dass das, was die Gemeinden, die eine oder da sind eigentlich mehrere Werke und Gemeinden unterwegs in der Ukraine, die dann diese Hoffnung verbreiten und weitertragen. Dafür bin ich dem Allmächtigen dankbar und mögen diejenigen, die dieses Werk tun, beschützt werden im Land, weil sie ihr Leben aufs Spiel setzen und kommen. Manche kommen aus Westen, aus sicheren Orten des Europas dahin, um den Menschen Hoffnung weiterzugeben. Und mögen sie beschützt und bewahrt werden. Johannes-Evangelium, das Evangelium, was aus der Reihe tanzt. Die anderen drei Evangelien, das sind Evangelien, die mehr oder weniger Gleiches, nicht Gleiches, aber ähnliche Geschichten berichten. Und Johannes Evangelium ist das Evangelium für sich. Und die Geschichte oder das Bild, wie uns der Sohn offenbart wird, ist eine eigenartige, ist eine interessante und vielfältige Geschichte, auch wenn man sagt, dass Johannes das ärmste Griechisch hat. Ja, das sind 800 Vokabeln, die Evangelist benutzt, um seine Botschaft zu verkünden. Aber trotz dieser begrenzten Anzahl der Vokabeln merken wir, dass da eine Tiefe sich verbirgt. Und es ist immer schwierig, über diese Tiefe zu predigen. Jeder Prediger hat eigenen Ansatz. Das heißt, jeder Prediger, weil die Texte so, vor allem Johannes-Evangelium, so vielschichtig, so tief ist, versucht jeder Prediger etwas anderes vielleicht rauszuholen. Und ich möchte in so ein Gespräch mit dem Text starten, den Text fragen, schauen, was uns der Text antwortet. Das heißt, ich möchte mit dem Text sprechen. Das ist so auch eine Art der jüdischen Auslegung, mit dem Text zu diskutieren oder den Text zu fragen, was ist da los? Ja, mit der Geschichte zu diskutieren, mit der Geschichte zu sprechen. Als erstes möchte ich sagen, dass so das Schlüsselwort für den heutigen Text ist Irritation. Ja, so Irritation im Sinne, was stellt sich der Mensch vor, was ist die Erwartungen des Menschen oder der Menschen und was ist die eigentliche Realität, die der Mensch so nicht erwartet oder nicht kennt. Ich möchte kurz wiederholen, ich weiß, dass ich jetzt in eine Reihe mich einreihe, das heißt, ihr habt schon über die vorherigen Stellen in diesem Kapitel gehört. Ich möchte einfach nur zur Wiederholung die Texte mitlesen. Kurze Geschichte davor, das ist so diese Zeit, Vers 1, Jeschua nun kam 6 Tage vor dem Pessach nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jeschua aus den Toten auferweckt hatte. Kurz vor Pessach, das ist die Zeit, in der sehr viele Juden, und wir sehen das auch aus dem Text, im Text, und Nicht-Juden nach Israel kommen, um Gott zu verherrlichen, um sein Wirken, ja, es geht auch um sein Wirken in der Geschichte zu verherrlichen, um ihn zu preisen. Dann ab Vers 20 sehen wir, dass einige Griechen, es waren aber einige Griechen unter denen, die hinaufkamen, um auf dem Fest anzubeten. Viele Menschen kommen dahin, auch Juden, aber auch Nicht-Juden, weil sie den Gott Israels erkannt haben. Diese Griechen kommen dahin und diese nun kamen zu Philippus und von Bethsaida in Galiläa und baten ihn und sagten, Herr, wir möchten Jeschua sehen. Ja, das ist auch okay. Sie kommen dahin, hören von einem Wanderprediger, so verstehen sie ihn sehr wahrscheinlich und möchten ihn selbstverständlich sehen. Es ist was Interessantes für sie. Philippus kommt und sagt es Andreas, es kommt Andreas und Philippus und sie sagen es Jeschua. Okay, Philippus läuft zu Andreas, so wie das ist, und sagt, okay, ist interessant, hier sind einige Griechen, sie möchten unseren Jeschua sehen. Okay, und sie laufen zu Jeschua und sagen es ihm. Was sagen sie ihm? Hier sind Griechen, die eigentlich zu dir möchten. So, ich vermute, für Philippus und für Andreas ist es schon ein Ereignis. Ja, unser Prediger, unser Messias, unser Jeschua ist nicht nur jetzt berühmt hier in der Gegend, der ist gefragter Mann. Den möchten auch die anderen sehen, den möchten auch die Griechen sehen. So laufen sie zu Jeschua und Jeschua aber antwortet ihnen und spricht, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Selbstverständlich, die Stunde ist gekommen, hier laufen die Griechen. Die Griechen sind da, dass der Sohn verherrlicht wird. Selbstverständlich ist so diese Erwartung, der Sohn ist da, der soll verherrlicht werden. Hier könnte man Punkt machen und die Jünger wären vielleicht dann zufrieden. Ja, lass uns die Griechen noch dazu holen, der Sohn soll verherrlicht werden. Wahrlich, Vers 24, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Interessant. Was möchte er jetzt den Jungen sagen? Es geht darum, dass die Griechen ihn sprechen möchten. Er sagt, okay, wenn der Samen nicht stirbt, bleibt allein. So er irritiert die Jünger, indem er sagt, ja, eigentlich das Ziel, oder wenn ich die Frucht oder viel Frucht haben möchte, und er spricht von sich selbstverständlich, dann sagt er eigentlich, es geht gar nicht um Griechen, es geht gar nicht um die Menschen oder Menschenmenge, die um mich herum sind, es geht darum, dass ich sterbe. Warum? Dann habe ich die Möglichkeit, die viel Frucht zu bringen. Wer sein Leben liebt, verliert es, und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach, und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. Wir sehen hier, dass er seine Logik darstellt, und seine Logik ist nicht die unsere Logik. Ja, im Vers 25 ist das, wer sein Leben liebt, im Prinzip eigentlich, wer sein Leben liebt, der bewahrt es. der beschützt sein Leben. Ja, das, was wir in Natur von Gott erschaffen haben, dass der Mensch auf sich aufpasst. Der Mensch versucht irgendwie, sich zu beschützen. Ja, das erste, Selbsterhaltung. So heißt das in der Natur. Und eigentlich heißt das, wenn ich mein Leben liebe, dann werde ich mein Leben nicht verlieren. Das ist unsere Logik. Jeschua irritiert die Zuhörer und sagt, nein, es funktioniert anders. Wer sein Leben liebt, verliert es. So irritiert er und sagt, wer sein Leben in dieser Welt, das ist ein Schlüsselpunkt, in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Komplett anders, als wir es uns denken können. Vers 26 ist dann wieder diese Irritation. Es ist eigentlich logisch, dass wer ihm dienen möchte, der folgt ihm nach. Und Lohn dafür, der Vater wird ihn ehren. Aber was heißt das in diesem Kontext? Wenn wir dann die vorherigen Worte uns anschauen, was bedeutet das, dass sie ihm folgen, wenn er gerade vom Tod spricht? Und ab Vers 27, jetzt ist meine Seele bestürzt. Und was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme aus dem Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und werde ihn auch wieder verherrlichen. Die Volksmenge nun, die da stand und zuhörte, sagte, es habe gedonnert. Andere sagten, ein Engel hat mit ihm geredet. Jeschua antwortete und sprach, nicht um meinetwillen ist diese Stimme geschehen, sondern um euretwillen. Jetzt ist das Gericht dieser Welt, jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle zu mir ziehen. Dies aber, sagte er, um anzudeuten, welches Todes er sterben sollte. Ich lese noch Vers 34 dazu. Die Volksmenge antwortete ihm nun, wir haben aus dem Gesetz gehört, dass der Messias, der Christus, bleibe in Ewigkeit. Und wie sagst du, dass der Sohn des Menschen erhöht werden müsse? Wer ist dieser, der Sohn des Menschen? Und so weiter. Vers 27 beschreibt Jeschuas Zustand, seinen inneren Zustand. Hier bei uns heißt es, meine Seele ist bestürzt. Man kann sagen, beunruhigt ist meine Seele. Oder erschüttert ist meine Seele. Oder ich bin innerlich erschüttert. Jemand gelesen, berichtet von Jeschua, wie er sagt, an die Jünger, an die Zuhörer, wie es ihm innerlich geht. Um zu zeigen, dass es nicht einfach ist, das, was er machen möchte, was sein Werk ist, was seine Zeit ist, was seine Stunde ist, was der Plan Gottes ist. Denn man stellt sich da so leicht vor, ja, das ist ja okay, das ist ja der Plan Gottes, klar, abhaken, so phlegmatisch vorgehen, alles wunderbar. Der Plan Gottes ist nie einfach. Der Plan Gottes ist nie geplant, aber nur... Die Menschen, die in die Ukraine gehen, um da zu predigen, das ist für diejenigen, die diesen Weg für sich sehen, das ist kein leichter Weg. Der Weg Gottes zum anderen zu gehen, ist nie leicht. Für die anderen den Plan Gottes zu verrichten, ist nie leicht. Vielleicht optisch sehen wir die Missionare, wie sie so leicht über ihren Dienst sprechen, wie sie so berichten, wie geht es ihnen. Wie geht es Ihnen innerlich? Sind Sie ruhig im Herzen? Wenn Sie so viel Leiden sehen, sind Sie so, moderne Sprache, so chillig im Inneren? So, okay, alles klar, Gott wird schon machen, alles in Ordnung, ich bin voller Zuversicht, alles okay. Jeschua, der Sohn Gottes, berichtet von sich, meine Seele ist erschüttert, zittert. Und er fragt, und was soll ich sagen? Wie soll ich vorgehen? Was ist meine Reaktion auf diesen inneren Zustand? Denn von dem spricht er sich nicht ab. Er gibt das zu. Vers 27, Vater, rette mich aus dieser Stunde. Das heißt so Stunde, das ist so Zeitabschnitt hier, das Wort Hora. Zeitabschnitt. Rette mich aus dieser Stunde, nicht aus diesem Augenblick, aus dieser Zeit. Rette mich. Halte fern das Ganze von mir. Soll ich das sagen? Er fragt. Er fragt sich, aber fragt auch die Zuhörer. Soll ich das sagen, weil mir dann danach geht? Rette mich aus dieser Zeit. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Aber deswegen bin ich in diese Stunde gekommen. Für diese Stunde im Prinzip bin ich gekommen. Für diesen Zeitabschnitt. Und wir kennen ja den geschichtlichen Kontext, wir wissen ganz genau, welchen Zeitabschnitt er meint, des Leidens. Wow. Wie stellen wir uns vor, dass er verherrlicht wird? Vers 23. Wie stellen wir uns vor, wenn er sagt, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Die Mengen, die Griechen kommen, der wird verherrlicht. So unsere Erwartung oder die Erwartung der Menschen. Die Jünger laufen zu ihm und sagen, hier sind noch die Griechen gekommen. Und er irritiert sie und sagt, die Stunde, die Zeit ist gekommen der Verherrlichung des Sohnes. Er hat schon davor darüber gesprochen, wie diese Verherrlichung, vor allem im Johannesevangelium hat er über seinen Tod gesprochen. Wie stellen wir uns die Verherrlichung vor? Wow, die Verherrlichung ist ja wunderbar. Das ist ja ehrenvoll, so wie der, ich weiß nicht, Verherrlichung, das ist ja so dieses Bild, vielleicht Mordechai wird auf den Pferd gesetzt, auf den Rossen gesetzt und dann der wird durch die Stadt geführt und alle, wow, Mordechai, wow, Jeschua, der Messias, hier ist er. Ja, vor allem so ist der Vorige, ich habe jetzt nicht davor gelesen, wie er empfangen wird. Und der normale Mensch denkt, wow, dieser Empfang mit Palmen etc., das ist die Verherrlichung von ihm. Und er sagt, nein, ich bin für die Verherrlichung gekommen. Komplett eine andere, nicht die der Mensch erwartet. Das heißt, er kennt die Realität. Wir haben Erwartung, wir haben Vorstellung, aber es geht um Realität. Und Jeschua kennt die Realität. Wir haben aus Jesaja 52, Vers 12 gelesen, das ist im Prinzip das ist auch ja Schlüsselworte für diesen Text. Es geht um Verherrlichung und Erhöhung des Sohnes. Darum geht es in diesem Kapitel. Werde ich jetzt nicht nachlesen. Vers 28, Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme aus dem Himmel. Ich hatte ihn verherrlicht und werde ihn auch wieder verherrlichen. Man denkt, okay, was ist das für Verherrlichung, von der er spricht? Geht es darum, dass die Stimme sagt, ich habe ihn, den Sohn, verherrlicht und ich werde ihn wieder verherrlichen? Ich denke nicht. Es geht hier explizit um den Namen Gottes. Gott hat, die Frage ist, er spricht jetzt in jüdischer Welt, wo hat Gott seinen Namen verherrlicht? In erster Linie bei dem Auszug. Wir sind gerade jetzt bei der Pessachzeit. Die Pessachzeit, das ist die Zeit der Erinnerung an den Auszug. Was ist der Auszug? Ja, viele Wunder, was ist der Auszug? Ich habe Geschichte studiert, was ist der Auszug für den Geschichtler? Eingreifen Gottes in die Geschichte. Das ist der Auszug, das ist die Verherrlichung des Namens Gottes. Ich habe meinen Namen verherrlicht. Ich habe schon in die Geschichte eingegriffen und ich werde meinen Namen wieder verherrlichen. Ich werde wieder in die Geschichte eingreifen. Und hier sehen wir in diesem Kapitel eine wunderbare Beziehung, ein wunderbares Miteinander zwischen Vater und Sohn, wer verherrlicht wem. Johannes Evangelium Kapitel 8, Vers 54 sagt uns folgende Worte, ich werde das jetzt einfach aus dem Kontext rauslesen. Jeschua antwortete, wenn ich mich selbst ehre, verherrliche, so ist meine Ehre nichts. Mein Vater ist es, der mich ehrt, von dem ihr sagt, er ist unser Gott. Wer verherrlicht mich? Wer ist der Verherrlicher? Wenn ich mich selbst verherrliche, dann ist das eigentlich wertlos. In der Beziehung zwischen Sohn und Vater ist das so, der Vater hat Recht, seinen Namen zu verherrlichen. Wodurch will er seinen Namen nochmal verherrlichen? Indem er den Sohn verherrlicht. Das ist so ein Kreis, der Vater verherrlicht sich Ja, verherrlicht seinen Namen, indem er den Sohn verherrlicht. Wie verherrlicht er den Sohn? Er erhöht den Sohn. Bei der Erhöhung denkt man nicht an die Leidensgeschichte des Sohnes, sondern man denkt an die Geschichte des Tragens. Ja? Der sollte getragen werden, er soll erhöht werden in der Gesellschaft. Beim Vater ist das aber anders. So ist der Aufruf. Die Stimme ist da und hier ist wieder Irritation. Die Stimme ist da, Gott sagt, ich will meinen Namen wieder verherrlichen. Die Volksmenge nun, die da stand und zuhörte, sagte, es habe gedonnert. Andere sagten, ein Engel hat mit ihm geredet. Okay, die Menge steht da und was war da? Hast du was gehört? War da was? Wird es gleich regnen? Donner ist da? Weiß nicht. Ich sehe gerade jetzt hier keinen, ich sehe sonniger Tag, Donner. Das ist so ein Wanderprediger, Prophet vielleicht. Der Engel hat mit ihm gesprochen. Der Engel, ja, ich habe auf jeden Fall Stimme gehört, das ist kein Donner. Ah, ja, denkst du? Ja. Hast du raushören können, was der Engel gesagt hat? Weißt du, nicht so ganz. Man denkt, okay, wo ist hier Irritation? Weil Jeschua weiter, in Irritation ist in den anderen Worten Jeschuas. Jeschua antwortet und sprach, nicht um meinetwillen ist diese Stimme geschehen, sondern um euretwillen. Okay, wenn es um euretwillen oder um ihretwillen die Stimme gegeben hat, dann rein logisch, so wie ich den Text sehe, meine Frage ist, warum haben sie nichts Deutliches gehört? So, logisch wäre, wenn das um ihretwillen irgendwie was geschieht, dann sie sollen schon mitkriegen, worum es geht. Die Information soll klar, deutlich, langsam gesprochen, dass jeder das, was überall da gehört hat, der Engel, die Stimme soll so sprechen, so vielleicht Lautsprecher mitnehmen, da aufbauen, schnell Mikro nehmen, jeder soll das hören. Die Menge? Ja, irritiert. Der Text irritiert uns, weil so wird, da kommen Fragen auf. Was heißt es überhaupt, dass die Stimme gesprochen wird? Aber die Stimme um euretwillen oder um euretwillen ist die Stimme da, weil jetzt ist das Gericht dieser Welt. Die Stimme hat Folgendes gesagt, ich will meinen Namen verherrlichen. Und diese Verherrlichung ist ein Eingreifen, mein Eingreifen, sagt Gott, in die Geschichte. Um euretwillen, nicht, dass ihr das versteht, dass es für euch klar wird, sondern das ist für die Welt die Stimme gewesen. Jetzt fängt was an. Jetzt ist ein Beginn von einem Wirken. Jetzt ist das Gericht dieser Welt, jetzt wird der Fürst diese Welt hinausgeworfen werden. Da kann man viel dazu sagen. Was heißt viel, beziehungsweise wenig. Wer ist der Fürst dieser Welt? Um welche Zeit geht es? In der Parallelstelle oder gedanklich Parallelstelle, das ist dann Johannes Evangelium Kapitel 16, Verse 7 bis 12, ich werde nur Vers 11 und 12 vielleicht lesen, geht es dann um ähnliche Bericht. Vom Vers 7, Kapitel 16, aber Vers 11. Von Gericht aber, wie ist der gekommen? Vom Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Und Vers 12 ist in diesem Fall wichtig. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könntet es jetzt nicht tragen. Ich denke, dieses Gericht dieser Welt, der Fürst der Welt ist in erster Linie in die Zukunft gerichtet. So diese Aussage in die Zukunft gerichtet. Dieses vollständige Gericht in der Zukunft geschieht. Jetzt ist erstmal der Beginn. Und wer ist dann der Fürst dieser Welt? Da kann der eine oder andere sagen, ja, direkt, das ist der Teufel. Das ist ja gegeben, klar, selbstverständlich. Was heißt das? Hat er die Macht verloren? Und hier nur kleiner Exkurs, der jetzt nicht vielleicht direkt im Text steht. Die Frage ist im Prinzip, in welcher Macht sind wir? Und Johannes sagt, wir sind, nicht nur Johannes, aber auch die anderen Texte des Neuen Testamentes sagen, wir sind in dieser Welt. Und in dieser Welt regiert noch das Böse. Aber die Sache ist, wir sind nicht von dieser Welt. Und das ist jetzt nicht jetzt aus dieser Stelle rauszulesen, das sind andere Stellen, die wir kennen. Das heißt, wir sind in dieser Welt und obliegen der Macht des Bösen, beobachten wir jetzt in dem Krieg. Und das ist nur ein Einzelfall des Bösen in dieser Welt, ein größeres Eingreifen des Bösen in die Wirklichkeit, in der wir leben. Aber wir sind nicht von dieser Welt. Das ist wichtig zu verstehen. Das zwar ist der Fürst der Welt erst in der Zukunft gerichtet, erst in der Zukunft komplett erledigt. Wir haben das Recht, schon heute zu sagen, wir sind nicht von dieser Welt, weil wir an Jeschua glauben, weil wir ihm gehören, weil wir den Fürst ausgetauscht haben. Beziehungsweise, nein, falsches Wort. Der Fürst hat uns einfach weggenommen, abgekauft durch sein Leben. Das wäre dann vielleicht ehrlicher. Vers 32, und wenn ich von dieser Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Und da sind auch ja die Worte Jesaja 52, 13, diese Erhöhung und Verherrlichung gehören zusammen. Jesaja 52 in erster Linie scheint dann Erhöhung im menschlichen Sinne zu sein. Hier sehen wir, dass diese Gedanke sich auf folgende Art und Weise entwickelt. Und das Volk, die Volksmenge hat das verstanden. Vers 34 sagt das klar und deutlich. Wir haben aus dem Gesetz gehört, dass der Messias bleibe in Ewigkeit. Und wir sagen so, dass der Sohn des Menschen erhöht werden müsse. Sie haben das kapiert, sie haben das verstanden, dass er auf dem Kreuz erhöht wird, physisch. Nicht jetzt einfach geehrt wird in der Bevölkerung, sondern erhöht. Das haben wir schon in Johannes 3,14 oder in Johannes 8,28 gesehen. Johannes 13, Verse 31 und 32 sprechen dann Folgendes, als er nun hinausgegangen war, spricht Jeschua, jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht und Gott ist verherrlicht in ihm. Dieser Kreis, ja, der Sohn ist verherrlicht, aber und Gott ist verherrlicht in ihm. Wenn Gott verherrlicht ist in ihm, so wird auch Gott ihn verherrlichen in sich selbst und er wird ihn sogleich verherrlichen. Die Worte verstehen wir nicht sogar, das ist auch ein Geheimnis dieser Beziehung. Wir versuchen, die Worte beschreiben uns etwas, was wir nicht so begreifen können. Vers 33, dies aber sagte er, um anzudeuten, welches Todes er sterben sollte. Und welcher Tod? Kreuzigung, Erhöhung, Irritation, pur. Nicht das, was der Mensch sich vorstellt. Es beginnt alles mit den Griechen, die jetzt hier aufkommen und sagen, hier, wir möchten halt unseren oder euren Messias, euren Jesus, Jeschua sehen. Können wir, dürfen wir? Da muss er bestimmter sein. Ich meine, irgendwie haben die Griechen seine Jünger gefunden. Ja? Wir möchten dahin. Und Jeschua sagt, das ist jetzt nicht die Verherrlichung. Das ist nicht das, was Vater erwartet, dass ich verherrlicht werde. Die Jünger, wie gesagt, ich kann mir das gut vorstellen. Heutzutage ist es so, ja, das ist ein super Prediger, da laufen dann die Mengen dahin, da hören die Menschen gerne den einen oder anderen Prediger. Hast du von ihm die Predigt gehört? Ja, das war eine gute Predigt, das war super. Und der Sohn sagt, okay, die Griechen sind, oh, alles gut, alles klar. Ich möchte mich verherrlichen. Nein, ich kann mich nicht verherrlichen. Ich werde jetzt verherrlicht. Ja, alles. Und die Jungen vielleicht, oh, endlich mal. Anerkennung weltweit, die Griechen, alles gut. Alles fängt jetzt an. Ja, sagt der Kapitel weit im Kapitel 13, es fängt gerade an. Ich werde mich verherrlicht. Ich werde verherrlicht durch den Vater. Vater verherrlicht sich in mir und indem ich erhöht werde, von der Erde hochgetragen werde, wird der Vater im Sohn sich verherrlichen, sein Name wird verherrlicht werden, er greift wieder in die Geschichte ein. Erhöhung und Verherrlichung gehören beim Sohn zusammen. Vater verherrlicht seinen Namen, verherrlicht den Sohn. Verherrlichung, die der Sohn erfährt, ist eine andere Art. Die Menschen damals, wir kennen die Zusammenhänge, aber die Menschen damals haben es nicht erwartet. Man hat immer wieder, das sehen wir durch die Evangelien, immer wieder auf eine andere Erhöhung, auf eine andere Verherrlichung gehofft. Jesaja 52 und 53 präsentiert uns komplett andere Geschichte. Komplett andere Geschichte. Die Geschichte der Erhöhung in der Erniedrigung. Der Sohn sagt, ich kann mich nicht erhöhen. Ist das theoretisch? Nein, es ist praktisch in erster Linie. Ich verherrliche, ich erniedrige mich. Es geht um praktischen Ansatz. Ich erlebe die Erniedrigung, um durch den Vater verherrlicht zu werden. Um durch den Vater im wahrsten Sinne doppelebenig oder mit Doppelsinn erhöht zu werden, einmal von der Erde und einmal im Himmel. Für uns heißt das, dass wir einen Christus haben, einen Messias haben, einen Sohn Gottes haben, der etwas vorgemacht hat. Er hat gesagt, ich werde dann zu mir die Leute ziehen. Das sind die Worte, Jesaja aus Johannes 8, 54. Der wird sich diese Menschen nehmen, die der Vater durch diese Erhöhung zu ihm bringt. Wir haben ihn kennengelernt als einen Erhöhten, aber als einen Erniedrigen. Und das ist das Geheimnis, das ist die Irritation Gottes, das ist das Geheimnis Gottes, dass Gott sich verherrlicht, wieder in die Geschichte eingreift, aber auf eine andere Art und Weise. Beim Auszug, das ist die Pessachzeit, beim Auszug durch Wunder, durch mächtige Taten, durch Rausführen des Volkes. Groß wirkt der Allmächtige. Und im Sohn etwas anders. Erniedrigung, der Tod, das, was der Mensch nicht erwartet. Das größte Wunder, was wir da erleben, ist nicht die Auferstehung. Die Auferstehung ist ein großes Wunder. Jeschua hat Lazarus, lesen wir, er hat ihn wieder zum Leben geholt. Das größte Wunder, was wir hier erleben, ist die Erniedrigung des Sohnes. Und dieses Wunder bringt den Sohn zur Verherrlichung. Und wir gehören dazu. Wir sind die Nachfolger. Deswegen, wenn wir denken, dass wir groß sein müssen, dass wir groß werden, wenn wir an ihn glauben, dann irren wir uns vielleicht. Es heißt nicht, dass wir nicht groß sein dürfen oder nicht groß werden oder berühmt werden. Nein, wir dürfen aber das nicht so pauschal sehen bei dem Allmächtigen. Und wenn wir irgendwo noch das Leiden sehen, dann können wir gewiss sein, dass im Leiden Gott sich auch verherrlichen kann. Wiederum durch Menschen, die er zu sich berufen hat. Mein Wunsch für uns ist, dass wir die wahren Nachfolger des Erniedrigen, des Knechten sind. Dass wir das tief in unserem Leben erkennen, was für Wunder wir bei ihm erleben, dass er erhört wurde, dass er starb, dass er seinen Tod in Kauf genommen hat, dass er diese Stunde genommen hat. Und das ist die Verherrlichung. Er wurde verherrlicht, er darf aber auch durch uns verherrlicht werden, weil er das würdig ist. Amen. Ich möchte am Ende noch gemeinsam beten.